Und so geht sie los, die Big Show 643, und ich freue mich sehr, dass wirklich ganz, ganz kurzfristig Two of Our Favorites Zeit gehabt haben, um über Franz Beckenbauer zu sprechen. Das ist zum einen Alex Feuerherd, Colinas Erben. Wir kennen ihn von Sky. Wir wissen, dass er große Sympathien, auch kritische Sympathien hegt für den FC Bayern München. Schönen guten Abend, lieber Alex.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und Holger Gerz von der Süddeutschen Zeitung, der einen Nachruf verfasst hat, der über die Jahre viele Artikel über Franz Beckenbauer, ich glaube auch im SZ-Magazin, kann ich mich an einen erinnern, geschrieben hat. Holger, vielen, vielen Dank, dass du Zeit hast. Schönen guten Abend.
Hallo, sehr gern.
Ja, wenn ich mit dir beginnen darf, Holger, in deinem Nachruf ziehst du recht früh eine kleine Parallele zwischen Franz Beckenbauer zu Boris Becker, und ich erinnere mich, dass du auch auf einer Seite 3 geschrieben hast über Boris Becker, dass niemand auf Augenhöhe mit Boris Becker hat sprechen können, weil halt niemand das erlebt hat, was Boris Becker erlebt hat. Gilt so etwas auch für Franz Beckenbauer?
Ja, ein Stück weit gilt das sicherlich auch für Franz Beckenbauer. Ich meine, wir versuchen ja immer auch als Journalisten uns diesen Figuren zu nähern, diesen Idolen, diesen von der ganzen Welt bewunderten Menschen, und merken natürlich auch, dass uns das ein Stück weit vielleicht gelingt, dass wir uns reinfühlen können. Aber ich glaube, am Ende leben die alle auch in ihrer eigenen Welt. Also Marcel Reif hat mal zu mir gesagt, als Maradona bist du immer Maradona und bist alleine. Ja. Hm. Und das ist in Ausprägung sicherlich unterschiedlich bei diesen Superhelden, bei diesen Weltstars. Aber ich glaube, richtig auf Augenhöhe sprechen. Wer sollte mit Franz Beckenbauer auf Augenhöhe sprechen können? Vielleicht Pelé, vielleicht solche Leute. Aber sonst, selbst im aktuellen Fußball, selbst Uli Hoeneß und selbst Paul Breitner haben mit Franz Beckenbauer nicht auf Augenhöhe gesprochen.
Und dennoch, Alex, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, also ich kenne ein paar Leute, ich habe Beckenbauer nie persönlich getroffen, aber ich kenne ein paar Leute, die es in der Wirtschaft wirklich weit gebracht haben, die aber auch in Ehrfurcht erstarrt sind vor Franz Beckenbauer, wenn sie ihn getroffen haben und dann aber berichtet haben, ein unglaublicher Mensch, also unglaublich warmherzig, charismatisch, und dennoch irgendwie für mich denke ich mir, es wäre mit ihm einfacher gewesen, wahrscheinlich zu reden, als mit Boris Becker. Ich weiß nicht warum, es ist nur ein Gefühl, zu seiner besten Zeit, weil Beckenbauer in dieser ARD-Dokumentation dann doch irgendwie nahbarer daherkommt. Wie war dein Eindruck, so generell, so ganz im Großen und Ganzen?
Ich habe ihn jetzt auch nicht persönlich kennenlernen dürfen, muss ich sagen. Allerdings die, mit denen ich gesprochen habe, und das geht über die Schiedsrichter, wenn ich jetzt mal meine eigenen Wirkungskreise quasi nehmen darf, bis zu den Fans, die mit ihm zu tun hatten, haben eigentlich tatsächlich auch das berichtet, was du gerade gesagt hast. Nahbarkeit, Höflichkeit. Schiedsrichter, mit denen ich jetzt am Wochenende gesprochen habe, waren jetzt mit den Unparteiischen im Trainingslager in Portugal, und auf der Rückreise hatte sich die Nachricht verbreitet vom Tod von Franz Beckenbauer. Und während man vielleicht bei anderen, ja, das erzählt man sich vielleicht, aber man nimmt es dann vielleicht irgendwo doch eher so hin und denkt sich, ja gut, war ja auch schon alt und bedauert das. Das hat sofort Leute betroffen gemacht. Und die Schiedsrichter, mit denen ich da gesprochen habe, die mit in der Reisegruppe drin waren, haben gesagt, also wann immer Beckenbauer irgendwie mit Bayern unterwegs war, also auch die altgedienten Schiedsrichterfunktionäre, wie der Geschäftsführer der Schiri GmbH, Lutz Michael Fröhlich, der hat auch gesagt, wenn ich ein Spiel hatte und Beckenbauer in irgendeiner Weise involviert war, dann später halt als Präsident der Bayern, der war immer in der Kabine, sagte, und der hat auch nie ein böses Wort verloren. Der war kritisch, der hat schon auch mal gesagt, wenn ihm was nicht gefallen hat, aber selbst wenn es draußen noch so unsportlich zugegangen sein mochte, sei Beckenbauer immer einer gewesen, der dann mit Respekt den Schiedsrichtern gegenübergetreten sei und sachlich seine Kritik dann da vorgetragen habe. Und aus Fankreisen, auch aus sehr kritischen Fankreisen, habe ich durchaus Stimmen gehört, die gesagt haben, wir waren dann auf irgendwelchen Kongressen, dann vielleicht auch von der FIFA oder von der UEFA. Und wenn wir da Beckenbauer begegnet sind, einer sagte, dass ich nenne den Namen jetzt mal nicht, sagte, dem bin ich im Aufzug begegnet und bin da draußen, habe das Gefühl gehabt, wir kennen uns schon total lange. Hm. Und so habe ich den gar nicht erwartet. Weil er doch ja in der Öffentlichkeit immer auch mal ja, mit einem arroganten Spruch aufgetreten sei, und aber dann in der persönlichen Begegnung völlig anders. Und das berichten wirklich unisono ganz, ganz viele Leute, mit denen ich jetzt auch danach nochmal gesprochen habe, aber vorher durchaus auch. Also das scheint schon eine recht einhellige Meinung zu sein.
Holger, woher kann das kommen, diese Fähigkeit, mit Menschen umzugehen? Es gibt ja in dieser ARD-Dokumentation diese bemerkenswerte Szene mit dem Bruder gleich zu Beginn, wo Walter Beckenbauer erzählt, wie Mutter Beckenbauer, die ja für die Erziehung vollumfänglich zuständig war, der beiden Beckenbauer-Söhne, mit dem Franz und mit dem Walter, wie sie zu denen gesagt hat, es gibt nur Menschen. Egal welche Konfession, egal welche sexuelle Orientierung, egal welche Hautfarbe, alle sind gleich. Inwieweit denkst du, hat das eine Rolle im weiteren Leben für Franz Beckenbauer gespielt?
Ich glaube, dass das ein Leitsatz für ihn gewesen ist, den er sich gehalten hat. Bodenständig zu sein, bodenständig zu bleiben, auch als Weltstar, der er war, den Kontakt zu Leuten nicht zu verlieren. Ich habe vielleicht noch ergänzend zu dem Thema Nahbarkeit. Ich habe heute gelesen, er habe bei Premiere jeden Mitarbeiter, jeden Kabelträger mit Vornamen angesprochen. Hm. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe mit Beckenbauer 2001 ein Interview gemacht fürs SZ-Magazin. Du hast es gerade angesprochen. Haben uns getroffen. Da war er gerade auf dem absoluten Höhepunkt seiner Laufbahn. Er war also die 2000er-Geschichte war vor. Es war klar, dass Deutschland den Zuschlag hat. Und jetzt ging es darum, diese WM zu organisieren. Und er natürlich geschniegelt, wie er immer aussah, wie in diesen Anzug reingebügelt. Und ich sehe grundsätzlich nie so aus. Ich war schlecht frisiert, wie immer. Ich war schlecht rasiert wahrscheinlich auch. Ich war nicht ausgeschlafen. Ich war auch sehr aufgeregt. Und ich trete ihm gegenüber und er sagt zu mir, so wie Sie aussehen, so wie Sie frisiert sind, Herr Gerz, so haben wir beim FC Bayern in unserer großen Zeit auch alle ausgesehen. Und das ist natürlich etwas, wo man weiß ja nicht, wo er das hernimmt. Das ist so eine Beobachtung und sofort bist du für das Gespräch, auf dieser Augenhöhe. Die zweite Sache, die mir auffällt übrigens, und wo ich, als ich gemerkt habe, jetzt ist es schwierig mit Franz oder jetzt geht es ihm wirklich schlecht, ist seine Tradition des Autogrammeschreibens. Mhm. Man kann, glaube ich, Franz Beckenbauer nur verstehen, wenn man die Autogramme sich anschaut. Wenn man sich die Autogramme anschaut von Spielern heute, das ist ein Gewische, das ist irgendwie so ein Strich, das ist irgendwas. Beckenbauers Autogramm hat sich im Laufe der Zeit öfter verändert, aber jetzt in den letzten 20 Jahren, das ist fast wie ein kleines Gemälde. Das ist eine der schönsten Signaturen im Weltfußball. Und er hat sie verstreut unter den Leuten. Er hat jedem sein Autogramm gegeben, was er wollte. Ich habe das ein paar Mal erlebt, wenn Leute dort standen, wer schon halb im Auto war, da kamen ganze Fantrauben und er hat seinen Namenszug auf dieses Papier und hat dann teilweise noch draufgeblasen, damit es wirklich auch trocknet, weil es war für ihn ja wichtig, dass man das auch richtig mitnimmt. Das war ein Dokument, ja. Auch dieses Verhalten, das sind nur kleine Dinge. Das sind nur Winzigkeiten. Und ich habe es jetzt gemerkt, weil mich das ein bisschen interessiert, Autogramme, weil ich das auch früher auch mal gesammelt habe. Ich habe ein paar sehr schöne von Franz. Und es gibt so ein paar Sammelforen. Und dann schrieb jemand vor einem Jahr, er hätte da irgendwie was hingeschickt zum Beckenbauer und er hätte die Antwort gekriegt, nein, Franz Beckenbauer ist aus gesundheitlichen Gründen leider nicht mehr imstande, Autogramme zu geben. Und da habe ich mir gedacht, oha, wenn er das nicht mal mehr machen kann, ja, das hat er nämlich immer noch gemacht, auch als er jetzt in Abgeschiedenheit gelebt hat. Er hat immer die Autogrammpost noch erledigt. Und das sind so Dinge, die sind wirklich, die sprechen natürlich dafür, dass er wirklich jemand gewesen ist, der sich um die Belange dieser Menschen gekümmert hat. Und dass er diese in Anführungsstrichen kleinen Leute, sein Publikum, nicht vergessen hat. Und dass er das begründet jetzt auch ein Stück diese große Traurigkeit bei vielen Leuten.
Jetzt, Holger wohnt in München, Alex, ich wohne in München und ich habe bei Uli Hoeneß immer den Reflex gehabt, es gab eine Zeit, als ich nach München gekommen bin, Mitte der 90er Jahre, du bist Uli Hoeneß nicht ausgekommen. Und es gab jeden Tag was in der SZ, auch in den Boulevardmedien. Uli Hoeneß war omnipräsent und bin ihm sehr kritisch gegenübergestanden. Aber wenn ich irgendwo dann ins Ausland gegangen bin, ich weiß, ich habe mit meinem Vater darüber gestritten, als der was Kritisches über Hoeneß gesagt hat, ich sage, du kennst ihn ja überhaupt nicht. Ich kenne Hoeneß natürlich auch überhaupt nicht, aber bei Hoeneß fand ich, war es so, in München wurde er zwar kritisch gesehen, aber schon verehrt und außerhalb hat man ihn überhaupt nicht verstanden. Hat man Franz Beckenbauer, der natürlich als Fußballer viel mehr erreicht hat als Hoeneß, auch weil sich Hoeneß früh verletzt hat, aber hat man Franz Beckenbauer als Fußballer, als Mensch außerhalb von München deutlich anders wahrgenommen als Uli Hoeneß?
Das denke ich auf jeden Fall, dass man das hat tatsächlich. Als Fußballer natürlich sowieso, einfach weil er ja im Prinzip ein Inbegriff ist für den Erfolg des deutschen Fußballs auch. und damit auch in Eins gesetzt wird. Natürlich nicht zuletzt mit dem Weltmeistertitel von 1974. Auf der Einzel, klar, Gerd Müller mit seinen Toren, das ist was Zählbares gewesen, völlig klar. Ohne Gerd Müller wäre Deutschland nicht Weltmeister geworden, hätte der FC Bayern wahrscheinlich viele Titel nicht geholt. Aber ohne Franz Beckenbauer irgendwo erst recht nicht. Natürlich mit weniger Toren, klar, das liegt an seiner Position. Aber insofern natürlich auch seine Meriten als Fußballer sind entsprechend gewürdigt worden, auch außerhalb Münchens, ganz sicher. Natürlich auch, weil er ja im Grunde genommen für das komplette Gegenteil dessen stand, womit man den deutschen Fußball, der dann zumindest in den späteren Jahren, sagen wir mal in den 80ern, dann auch identifiziert hat mit diesem Rennen, Kämpfen, Bluten, Treten und was auch immer und weniger mit spielerischer Eleganz. Beckenbauer war ja das Gegenteil. Nun waren die 70er Jahre aber auch anders, das muss man natürlich schon auch noch dazu sagen. Aber diese Eleganz, die ist ihm natürlich vorausgealtert und auch später dann hat das natürlich auch sein Dasein geprägt und sein Auftreten geprägt als Funktionär. Eleganz jetzt vielleicht nicht unbedingt immer im rhetorischen Stil, ganz sicherlich nicht. Gewiss wird es auch den einen oder anderen gegeben haben, der gesagt hat, er verkörpert schon auch das Mir san mir der Bayern, ganz sicher, wie kaum ein Zweiter, dann vielleicht noch Uli Hoeneß, klar, aber er verkörpert das natürlich dann auch später als Präsident und hat auch die entsprechenden Sprüche auf Lager und irgendwo da auch eine kongeniale Ergänzung sicherlich zu Uli Hoeneß. Aber ich glaube, das ist schon irgendwo zusammengedacht worden. Also zunächst die Karriere als Spieler, dann die Karriere als Trainer bzw. Teamchef, auch mit Titeln bis hin zum Weltmeistertitel. Ich meine, das ist natürlich auch was ganz Besonderes. Dann wird der Mann noch Präsident. Da strahlt er vielleicht nicht ganz so, aber auch das hat man wahrgenommen. Und dann zum Schluss noch derjenige, ohne den die WM 2006 sicherlich nicht in Deutschland gelandet wäre. Und wenn man das zusammennimmt, dann entsteht, glaube ich, ein Bild, das natürlich letztlich größer ist und auch sinnbildhafter ist als das, was Uli Hoeneß abgegeben hat. Und insofern, das merkt man jetzt auch an den Reaktionen, also dass man auf ihn nicht so reagiert und sagt, der Mann hat polarisiert und hat sich viele Feinde gemacht, hat immer Meinung gehabt und ist genauso geachtet wie angefeindet worden. Das liest man ja im Grunde genommen kaum. Und selbst die ihn kritisieren, aufgrund der ganzen Unregelmäßigkeiten, die es nun mal auch gegeben hat, sind in der Stelle nochmal zurückhaltend, wenn es um die Würdigung des Lebenswerkes geht. Und da tun sich, denke ich, schon Unterschiede auf, auch zu Uli Hoeneß, klar.
Eine Person, Holger, die eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, und das fand ich auch einen der traurigsten Teile dieser Dokumentation in der ARD, wo Walter Beckenbauer sagt, naja, als der Schwan da war, konnte er im Grunde genommen nicht mehr mit seinem Bruder sprechen. Kann man ihn in einer Art und Weise qualifizieren oder quantifizieren, welchen Einfluss Robert Schwan, abgesehen natürlich von der finanziellen Komponente, also wenn man sieht, wofür Beckenbauer alles geworben hat, das ist natürlich, und dass er da eben, hat Paul Breitner ja auch gesagt, er war der Erste, der in Deutschland damit Geld verdient hat und sicherlich nicht zu knapp, aber dieser Einfluss von Robert Schwan, war der im überwiegenden Maße positiv oder hat das eben auch Schattenseiten gehabt, wie jene, dass die Familie dann eigentlich an ihn gar nicht mehr rangekommen ist, sein eigener Bruder nämlich.
Ja, das hat mich auch überrascht, das vom Walter Beckenbauer zu hören. Das wusste ich so nicht. Ich hatte den Schwan immer so wahrgenommen als jemand, der das Finanzielle geregelt hat, der auch das relativ viel weggehalten hat von Franz Beckenbauer, der sich darum organisiert hat. Und finanziell war das ja dann ganz gut. Also als Werbefigur hat er ja auch eine völlig neue Dimension erschlossen. Da ist er dann auch Showstar geworden. Es gibt ja Filme mit ihm. Also diese empfehle jedem nochmal, sich den Film Der Libero von Wigbert Wicker anzusehen. Das ist so eine Halbdokumentation. Der heißt, bei Leuten, die sich da auskennen, heißt er also als gedachter Titel Kotelettenfieber. Also eine 70er-Jahre-Nummer, das ist wirklich, Harald Leibniz spielt da auch noch mit, aber jetzt schweife ich ab. Das hat er alles, da hat Schwan sicherlich einiges gemacht, was gut war, einiges, wo ich mich auch gefragt habe, ist das jetzt in Ordnung? Und er hat ihn natürlich dann nach der Steueraffäre offenbar ja auch zu Kosmos New York gebracht. War daran beteiligt, was für den Franz Beckenbauer wichtig war, dieser Schritt. Bestürzend war in der Tat, dass ich auch gelernt habe, dass er offenbar ihn so abgeschottet hat, dass sein eigener Bruder keinen Kontakt mehr zu ihm hatte. Das wusste ich vorher nicht, aber ich war natürlich total tougher Mensch, ja, also ein Geschäftsmann vor dem Herrn, ich glaube, wie hieß Mr. 15% oder so, weil er selber ja auch gut Geld davon gekriegt hat. Ja, das hat mich auch sehr, sehr, sehr berührt, das zu hören. Aber auch interessant, dass in New York, jetzt reden wir über den Film, der in der ARD gelaufen ist, aber trotzdem, dass in New York die beiden Brüder ja wieder zueinander gefunden haben. Mhm. Auch eine schöne Idee. Man sitzt, man geht halt, und das erzählt ja auch was über den Beckenbauer, der in Deutschland ja damals schon in den 70er Jahren so unfassbar bekannt war, dass er keinen Schritt mehr machen konnte, ohne dass die Leute hinter ihm her. Dann geht er nach New York und sagt, ich fühle mich total wohl, keiner kennt mich, ich kann durch den Central Park gehen. Und er hat sich dann ja offenbar im Central Park bei einem Picknick wieder mit seinem Bruder ausgesprochen. Das ist ja auch im Prinzip, auch diese Versöhnung ist ja auch schon fast wieder bigger than life. Ne? Großartig.
Diese Jahre, und Holger spricht es an, Alex, aber wenn Beckenbauer auch selbst sagt, gut, man weiß natürlich, in welcher Situation er das gesagt hat, dass das die glücklichsten seines Lebens waren, lehrt uns das irgendwas? Ja? Sollten wir vielleicht den Leuten, die wir gut finden, ihre Ruhe lassen, damit sie nicht ins Ausland emigrieren müssen, wo sie dann ihre Ruhe haben?
Ja, das ist wahrscheinlich ein frommer Wunsch. Sollte man vielleicht irgendwo schonen, aber das hat Holger ja auch in seinem ganz großartigen Nachruf aufgeschrieben. Also letzten Endes, klar, man kommt da an und ist irgendwie, also Beckenbauer war damals von der Bildfläche verschwunden. So, es war ja eben nicht so, dass das Fernsehen schon so weit gewesen wäre wie heute und das irgendwie übertragen hätte. Und dann spielt er dann in den USA gegen Vereine, die Fort Lauderdale Strikers irgendwie heißen, die in Deutschland kein Mensch kennt. Er spielt da zwar mit sehr bekannten Spielern zusammen, eben auch mit Pelé oder gegen bekannte Spieler, aber das wird natürlich überhaupt nicht wahrgenommen. Und das schafft ihm dann die Möglichkeit, eben auch durch den Central Park in New York zu gehen und nicht erkannt zu werden. Das ist heute, denke ich, nicht mehr möglich. Das ist alles natürlich wesentlich, ja, das ist jetzt 5 Euro ins Phasenschwein, aber wesentlich globalisierter natürlich. Und du kannst heute nirgendwo mehr hingehen und nicht erkannt werden. Welche Liga sollte das auch sein, die nicht irgendwo übertragen wird? Und es ist ja selbst, und jetzt möchte ich gar nicht irgendwie in die politische Wertung reingehen, aber selbst wenn du nach Saudi-Arabien gehst, da erkennt dich jeder und irgendwo erkennt man es und irgendwo wird es dann doch übertragen und gezeigt. Also das ist, glaube ich, so nicht mehr möglich. Dazu kommen die Social Media noch, die es damals nicht gegeben hat. Und wenn es sie gegeben wäre, wäre es damals auch schon anders gewesen. Also die Möglichkeit, irgendwo in Ruhe gelassen zu werden, abgeschieden zu sein, nicht so wahrgenommen zu werden und das auch noch in der Weltstadt, das ist im Fußball heute nicht mehr möglich und doch sicherlich nicht mehr opportun.
Aber ich erinnere mich auch noch, ich bin ja mit dem ORF groß geworden und ab und zu gab es kleine Schnitzel aus New York. Schnipsel, nicht Schnitzel. Schnitzel vielleicht auch, aber Schnipsel aus New York. Und dort hat man dann eben gesehen, wie die in dieses riesige Stadion eingelaufen sind, das zumeist nicht ausverkauft war. Der absolute Wahnsinn, dass auf Kunstrasen gekickt wurde. Und meine Großmutter hat mir immer zu Weihnachten Sportbücher geschenkt. Und das waren dann die Grand Prix Stories von Heinz Brüller, die ich aufgefressen habe, weil, auch wenn die Hälfte wahrscheinlich nicht gestimmt hat, das war großartig erzählt, aber eines der ersten Bücher, und ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich habe gestern nachgeschaut, wann es erschienen ist, eines dieser Bücher war Einer wie ich von Franz Beckenbauer, so eine Art Autobiografie, wer weiß, wie viel der Ghostwriter geschrieben hat und wie viel nicht, aber das habe ich als junger Mensch aufgesogen, weil ich zumindest habe ihn nie kicken gesehen. Holger, du bist um wenige Wochen älter als ich. Hast du Franz Beckenbauer in seiner besseren Zeit wirklich 1974, hast du da schon die Beckenbauer-Erinnerung ans Finale?
Nee, habe ich nicht, tatsächlich. Ich habe 74, habe ich noch keine aktive Erinnerung an das, gar nicht. Das fängt bei mir so 76 an, 77. Die erste richtige Erinnerung, wirst du, das wird dich interessieren, habe ich an das 3:2 von Österreich gegen Deutschland. Das haben wir nämlich parallel gespielt draußen. Und dann guckte jemand, weiß noch, ein Freund von mir guckte jemand, ich weiß noch genau, wo das war, guckte durchs Fenster in die Wohnung rein, wo der Fernseher stand und sagte, jetzt steht es 3:2 für Österreich. Das war 78. Ich habe den Franz aber danach bei einem Freundschaftsspiel Uwe Seeler Traditionsmannschaft in Oldenburg, wo ich herkomme, habe ich ihn mal gesehen, aber auch nicht mehr wirklich bewusst habe ich ihn nicht wahrgenommen. Nein, ist knapp an mir vorbeigegangen.
Alex, die HSV-Jahre.
Dito. Auch. Also alles ganz ähnlich, also bis auf die Ausnahme, also ich habe nicht Fußball gespielt, parallel zum 3:2, ich habe es tatsächlich gesehen und habe hinterher geheult, wie das schiefgehen konnte, auch wegen Bekannten in Österreich, wo ich gedacht, das kann nicht sein, dass man sich da jetzt rechtfertigen muss für eine Niederlage, aber also das Kuriose ist tatsächlich so ein bisschen, dass ich mir den Beckenbauer im Prinzip als Spieler sozusagen erarbeiten musste. Ich bin Jahrgang 69, Holger glaube ich 68, wenn ich nicht irre.
Genau, ja.
Ist korrekt, 68, also annähernd gleichaltrig und dementsprechend 74, da war ich 5. habe ich null Erinnerung dran. Und dann ist der Mann ja weggegangen und ich bin dann 78 Fußballfan geworden, habe die WM in Argentinien geguckt und auch da spielte der Name schon irgendwo immer noch eine Rolle, als jemand, der ist halt gerade weggegangen. Und da war damals ja, das muss man sich ja auch vorstellen, der geht dann halt ins Ausland und ist weg und naja, dann ist er halt auch nicht mehr Nationalspieler. Das lag ja nicht am Alter und dann taucht er plötzlich wieder auf. Und da war ich ja längst auch so weit, dass ich dachte, ja gut, das ist jetzt die Bayern-Legende und steht auch für diesen Verein wie nur wenige andere. Und dann kommt der zurück und dann spielt der plötzlich beim Hamburger SV. Ja. Also zurück in der Bundesliga und Beckenbauer HSV, das hat mich total irritiert damals, das weiß ich noch, weil ich ihn zwar nie spielen sehen habe, aber wusste, das ist jetzt halt der mit dem FC Bayern und seinen Erfolgen aus den 70er Jahren natürlich quasi, also nicht unbedingt gleichgesetzt wird, aber der auf jeden Fall, also ohne den wäre das alles nicht denkbar gewesen. Dann ist der ganz, ganz, ganz weit weg. Das fühlte sich ja auch alles noch viel, viel weiter weg an als heute. Logisch. Und dann kommt der zurück und geht zum HSV und wird mit denen ja auch nochmal deutscher Meister. So, und das, also was er anfasst, wird im Prinzip zu Gold. Aber ich denke so, die wenigsten werden ihn mit dem HSV in Verbindung gebracht haben. Und vielleicht eine kleine Anekdote, eine persönliche Anekdote tatsächlich in dem Zusammenhang. Ich war da 1983, das ist inzwischen also auch schon sehr lange her, mit 14 Jahren tatsächlich mal Kandidat in der Quizshow Alles oder Nichts bei Max Schauzer. So, und damals, das war also, das Sendekonzept war so, zwei Kandidaten, die vorher durch diverse Vorausscheidungen gegangen waren. Mein Gegenkandidat war ein Lehrer, dann sind damals noch die Fragen sind abwechselnd gestellt worden, dann gab es noch irgendwelche sogenannten Lügengeschichten, wo du die Fehler rausstreichen musstest und dann ist einer übrig geblieben und der kam an so einen grünen Tisch, der aussah wie heute so ein Billardtisch und dann fing man bei einem kleinen Betrag an, der hat sich dann mit jeder richtig beantworteten Frage verdoppelt bis zum Höchstbetrag von 10.000 Mark und eine Frage lautete, achso genau, 83 bedeutete, die Bundesliga ist in dem Jahr 20 Jahre alt geworden. Gerade mal 20 Jahre und ich war 14. Mir also viel anlesen müssen. Und die Fragen an diesem grünen Tisch hat Helmut Schön gestellt. Was für mich natürlich so circa das Größte war, was ich mir hätte vorstellen können. 14, Helmut Schön, Weltmeistertrainer von 74. Dann war noch Sepp Maier in der Show zu Gast. Also ich war natürlich im siebten Himmel. Und eine dieser Fragen, die auch sehr griffig waren. Jetzt, also keine absurden Fragen, wer das 2:1 geschossen hat im Spiel X gegen Y in der Saison 75-76, das ist Quatsch, sondern griffige Fragen. Eine Frage lautete, wie oft wurde Beckenbauer deutscher Meister? So, und ich saß da mit meinen 14 und habe natürlich nachgezählt. So, 72, 73, 74, 69 natürlich auch, die erste Bayern-Meisterschaft in der Bundesliga. Ich war also mit 69, 72, 73, 74 bei Vieren. Und habe noch nachgefragt mit dem FC Bayern und dann sagt Marc Schauzer, denk noch mal nach. Dann dachte ich, ach na klar, der ist ja zurückgekommen und mit dem HSV Deutscher Meister geworden und habe dann auch richtig gesagt, 5-mal. Aber das machte in dem Moment sicher auch der Aufregung, dass ich das mal für einen kurzen Moment gar nicht auf dem Schirm hatte. Beckenbauer und HSV, das ging für mich auch, obwohl ich es mitbekommen hatte, aktiv nicht zusammen, eigentlich nur Beckenbauer und die Bayern. Und das ist an der Stelle gerade noch mal gut gegangen.
Wie ist es dem Werder Bremen-Sympathisanten Holger Gerz gegangen, als Franz Beckenbauer, der Kaiser, zum HSV gegangen ist?
Ich habe, wie gesagt, ich war dann, ich hatte, es ist bei mir genauso. Der war weg und dann kam er auf einmal wieder. Und ich kann mich an den Bericht noch erinnern, der damals im NDR lief, als er, das kam jetzt übrigens lustigerweise wirklich in diesem Dokumentationsfilm auch nochmal, wo er da aus der Lufthansa-Maschine steigt, Franz Beckenbauer ist wieder da. Ich kann mich daran echt noch erinnern, dass er zurückkam in die Bundesliga. Und ich war damals nicht so ein fanatischer Werder Bremen-Fan wie heute. Ich fand es ganz gut, dass er wieder da ist, dass ich ihn mal sehen kann. Und ich fand es übrigens auch spektakulär. Und damals habe ich habe neulich nochmal rausgeguckt, da gab es den Kicker, da gab es so das, wie hieß das, nicht Sonderheft, aber es ist ein Magazin, was die auch immer, also große Beckenbaugeschichten, jedes Mal Beckenbaugeschichten drin. Ich fand das toll, dass er da war. Ich habe ihn auch mal, habe mir dann vorgenommen, ihn zu sehen im Weserstadion. Das hat dann nicht funktioniert. Aber was ich interessant fand damals, dieses Bewusstsein, der ist jetzt weg und der spielt Operettenliga oder Marionettenliga. Das haben wir alles mitgekriegt. Da sind irgendwelche Hasen, sind da die Maskottchen und solche. Und dann kommt er zurück. Und es zweifelt überhaupt keiner seine sportliche Klasse an. Es zweifelt überhaupt keiner an, dass der jetzt irgendwie in den 3 Jahren abgebaut hätte oder sowas. Es ist ja normalerweise ganz dieser Reflex, der wird, das ist jetzt ein Rentner, der hat es nicht mehr drauf und so. Nein. ich habe jetzt gelernt, dass ja offenbar der Kunstrasen sein Gelenk nicht gut getan hat. Er wurde dann ja nicht mehr richtig fit. Aber ich weiß es noch damals, dass immer wieder im Gespräch war, Beckenbauer in die Nationalmannschaft kommt zurück. Wenn er dann mal 3-4 Wochen durchgespielt hat in der Liga, ist er doch wieder für die Nationalmannschaft bereit. Jupp Derwall müsste sich überlegen und so. Und es war immer im Gespräch 1982 bei der Weltmeisterschaft möglicherweise noch mal wieder mit Franz Beckenbauer. Und das fand ich irgendwie, auch wenn ich so drauf schaue jetzt, wenn wir Leute betrachten, wir betrachten ja viele, kritisch und der kann es nicht und der hat da was und da. Ich fand, der Sportler Franz Beckenbauer stand ja immer echt über allem, weil ja jeder gesagt hat, boah, das ist wirklich ein Meister der Spielkunst, ein Meister seines Fachs. Und das war damals, das fand ich bemerkenswert, er kommt zurück aus einer Liga, die man ja total herabwürdigt, wo man sagt, das sind ja ganz komische Leute, da Rentner spielen da und Mafiosi gegeneinander. Aber Beckenbauer kommt zurück und für jeden ist klar, boah, eigentlich müsste er bei der nächsten Weltmeisterschaft spielen. Das fand ich bemerkenswert.
Sind wir, Alex, ich bin Jahrgang 1970, später Jahrgang 1970. Das heißt 1978, wir haben ja auch in einem anderen, auf einem anderen Format darüber gesprochen, über die WM 78. War auch meine erste WM, wobei meine erste Erinnerung, ob man es glaubt oder nicht, ich erinnere mich ganz, ganz schlimm und schemenhaft an das Entscheidungsspiel zwischen Schweden und Österreich. Irgendwann im Herbst 1973, ich weiß nicht, da war ich noch nicht mal ganz 3 Jahre alt, aber irgendwas da hängen geblieben, wo Österreich eben nicht nach Deutschland fahren durfte. Aber sind wir im Nachhinein, Alex, betrogen worden, um ein zweites Duell Franz Beckenbauer gegen Johann Cruyff bei der WM 1978. Cruyff, ja aus Gründen, die Holger in unserer Serie Showdown erklärt hat, der wollte sich von seiner Familie wohl nicht so lange trennen, ist nicht nach Argentinien gekommen. Helmut Schön hat auf Beckenbauer freiwillig verzichtet wegen Operettenliga. Müssen wir uns ein ganz, ganz kleines bisschen um dieses, die Neuauflage dieses Duells betrogen fühlen? Alles hypothetisch, ich weiß.
Ja, sehr hypothetisch. Und den Fußball, den die deutsche Mannschaft 1978 gespielt hat, also da fehlt mir ein bisschen die Fantasie, mir vorzustellen, dass das jetzt entscheidend anders geworden gewesen wäre, wenn Franz Beckenbauer gespielt hätte. Also das war dann doch noch ein deutlicher Unterschied zu 1974. Und man muss ja auch ehrlicherweise dazu sagen, also insgesamt gesehen ja dann auch auf dem eher absteigenden Ast. 72 Europameister, 74 Weltmeister und 76, wir erinnern uns an den Fehlschuss von Uli Hoeneß. Und dann das entscheidende Tor durch Panenka, aber immer noch recht erfolgreich. Und 78, also das war, damit bin ich eingestiegen, eigentlich mit Rumpelfußball, wenn wir ehrlich sind. Und irgendwie, ich würde es anders formulieren. Ich würde sagen, wir sind nicht darum betrogen worden, sondern vielleicht war es auch eine weise Entscheidung dann doch, oder war es eine glückliche Fügung fast schon, dass Franz Beckenbauer in dieser Truppe dann nicht mehr mitgespielt hat, die sich dann ja dann noch erneuern musste und dann 1980 dann eben auch Europameister geworden ist. Bekanntermaßen auch ohne Franz Beckenbauer natürlich, aber ich würde es, glaube ich, eher so rumsehen, als zu denken, wir sind um ein zweites Duell da betrogen worden, zumal es hypothetisch wäre. Ich habe mir übrigens gerade nochmal den Spaß gemacht, nachzuschauen, also die Rückkehr Beckenbauers dann zum Hamburger SV, was mir jetzt habe ich jetzt in der Vorbereitung gar nicht nachgeschaut, habe ich aber dafür jetzt gerade nachgeholt, um's offen zu legen. Der Mann hat für den Hamburger Sportverein auch gerade mal 28 Spiele gemacht. Das ist ja auch gar nicht wahnsinnig viel. Und habe hier gerade mal geöffnet, es gibt ja doch immer so einen Anhaltspunkt, die Kicker-Rangliste Winter 1981-82. Auf der Position des Liberos, wohlgemerkt, steht auf Platz 1 ein gewisser Wilfried Hannes von Borussia Mönchengladbach. Ein gewisser soll jetzt nicht heißen, dass man den nicht kannte. Kannte man natürlich alle sehr gut. In der internationalen Klasse als Einziger.
Bruno Petzer, bitte. So, bitte 2. Bruno Petzer. Wo ist Bruno Petzer? Nee, der hat Vorstopper gespielt.
Bruno Petzer findet sich in dieser Rangliste 81, 82 gar nicht. Da finden sich dann so Namen. Platz 3 ist Gerhard Strack, 1. FC Köln. Platz 4 Dieter Bast, VfL Bochum. Platz 5 Klaus Fichtel, Werder Bremen. Auf Platz 2 ist Franz Beckenbauer tatsächlich, aber im weiteren Kreis. Keiner in der Weltklasse. Hannes in der internationalen Klasse, Beckenbauer nur im weiteren Kreis. Fast schon sowas wie Majestätsbeleidigung wahrscheinlich. Aber das zeigt schon auch, und das ist auch meine Erinnerung tatsächlich als Kind oder als Jugendlicher, wirklich signifikante Spuren beim Hamburger SV hat Franz Beckenbauer in meiner Erinnerung zumindest nicht hinterlassen. Der ist deutscher Meister geworden, das schon. Aber nicht als tragende Säule. Das ist, da habe ich anders, da habe ich solche Spieler wie Kals oder Rubesch oder Hieronymus oder Wehmeier oder Kargus noch viel deutlicher vor Augen als Franz Beckenbauer. Aber wie gesagt, so viele Spieler hat er ja auch nicht gemacht. Ne?
Holger, du hast ausgeholt. oder nein?
Ich?
Nein, okay. Nein. Es gibt noch eine Frage zu klären. Und mindestens eine. Also ich hätte noch ungefähr 100, aber ich will euch natürlich auch nicht über Gebühr beanspruchen. Aber ich schaue mir also die ARD-Dokumentation an, wo dann der Redakteur der Bild-Zeitung erklärt, wie der Name Kaiser zustande gekommen ist. Und da denke ich mir, dann schalte ich bei Sky zurück und da wird mir eine Dokumentation angeboten vom ZDF, die 15 Minuten lang ist. Nur denke ich mir, okay, die schaue ich jetzt auch noch an. Natürlich hat sich einiges wiederholt, aber genau diese Geschichte, warum Kaiser Franz Beckenbauer, also warum Franz Beckenbauer zum Kaiser wurde, wurde dort anders erzählt, übrigens auch von Beckenbauer. Also Beckenbauer selbst sagt, das ist da entstanden, wie er mal neben einer Statue von Kaiser Franz Josef von Österreich gestanden hat und danach ist das entstanden. Und die Geschichte vom Bildredakteur geht so, dass damals halt der Libuda der König von Schalke war und der Franz der Kaiser von München. Holger, kannst du Licht in diese Affäre, möchte ich fast sagen, bringen?
Nee, kann ich nicht. Es ist mir auch aufgefallen, aber ich weiß nicht warum, keine Ahnung.
Okay, gut, dann belassen wir es dabei. Übrigens, was ich auch noch ganz, es ist ja vor kurzem, wir Österreicher haben ja auch einen Kaiser und ich weiß, es ist nur eine Randsportart, aber Franz Klammer ist ja auch jemand, der aus ganz, ganz kleinen Verhältnissen, also von dem Kärntner Bauernhof, tatsächlich sowas wie ein Weltstar geworden ist. Und wenn ich jetzt in dieser ARD-Dokumentation sehe, dass Franz Beckenbauer, okay, das war ein bisschen Schattenboxen mit Muhammad Ali, aber da gibt es auch einfach von Franz Klammer eine kleine Geschichte, dass Ali zu ihm gekommen wäre und dass er absolut interessiert wäre, was Franz Klammer antreibt, wie er da runterfährt, weil natürlich Ali in seinem Leben hoffentlich nie auf Skiern gestanden hat. Und da muss ich jetzt dann schon noch an den Box-Afficionado Holger Gerz die Frage stellen. Holger, Ali, ist er dann nochmal, ist das einer der ganz, ganz wenigen, der nochmal eine halbe Stufe über Leuten wie Franz Beckenbauer, wie Boris Becker gestanden hat?
Tja, das ist eine gute Frage. Ja, natürlich, bei Ali kommt die Kriegsdienstverweigerung dazu, kommt das Gesperrtsein dazu, ja, dass er natürlich eine politische Überzeugung gehabt hat und für die eingestanden hat. Und darunter natürlich auch gelitten hat. Ali war die besten Jahre seines Boxerlebens gesperrt, weil er nicht in den Krieg ziehen wollte. Das erhebt ihn über alle anderen. Er ist eine politische Figur. Franz Beckenbauer war keine politische Figur.
Gut. Alex, wird der FC Bayern München auch im Juni oder spät im Mai 2024 über einen Meistertitel, und das ist wirklich jetzt die Abschlussfrage an dich, über einen Meistertitel erneut, unter welchen Umständen auch immer, jubeln dürfen?
Das hat aber mit Franz Beckenbauer jetzt nicht mehr viel zu tun.
Nein, das ist gar nicht, das ist einfach deine Glaskugel. Die Bundesliga geht wieder los an diesem Freitag. Und die Frage ist tatsächlich nur ganz kurze, oder kannst auch länger antworten, aber die sportliche Frage: Werden die Leverkusener, jetzt wo Boniface sich auch verletzt hat, wird Leverkusen, wie es halt alle machen, früher oder später den Schwanz einziehen? Oder erwartest du tatsächlich ernsthafte Konkurrenz, so wie wir sie im letzten Jahr ja auch eigentlich gehabt haben?
Ernsthafte Konkurrenz, ernsthafter als im vergangenen Jahr auch noch. Und wenn man mit Leuten spricht, also bevorzugt mit Leverkusen-Fans, die immer sagen, hoffentlich fällt denen nicht irgendwann ein, dass sie Bayer Leverkusen sind und spielen dann auch genauso. Gibt es ganz schön viele, die jetzt aber sagen, naja, da ist jetzt aber ein Xabi Alonso, der macht den Unterschied aus. Und der hat bei erfolgreichen Vereinen gespielt und wird den schon das Leverkusen doing Leverkusen-Things Ding austreiben, sodass die Chance dann noch besteht. Bei Bayer Leverkusen muss man ja sagen, sie haben sich, glaube ich, recht akribisch schon von Saisonbeginn darauf vorbereitet, dass A, dieser Afrika-Cup unter anderem ansteht und B, auch mal ein Spieler sich verletzen könnte und sind da einfach verdammt gut aufgestellt. Boniface ist jetzt verletzt wohl oder braucht wohl bis Anfang April, wie ich las, bis er zurückkommt. Dafür hat sich rechtzeitig Patrick Schick zurückgemeldet. Glaube schon, dass er da in diese Lücke auch stoßen kann. Jetzt haben sie eine Mehrfachbelastung, auch das haben sie souverän gewuppt bis jetzt. Ich glaube, noch gar nicht verloren in dieser Saison, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und also klar, es gibt ja wahnsinnig viele Leute, darunter auch Bayern-Fans, die sagen, es wäre einfach der Abwechslung halber mal schön, alleine deshalb, wenn Leverkusen das gewänne, auch mit Blick darauf, dass dann wahrscheinlich die Großen, die ganz noch Größeren kommen und ihnen die Spieler wegholen, was natürlich gut sein kann und möglicherweise auch den Trainer. Also es sieht tatsächlich, also die Bayern spielen ja eine grandiose Vorrunde, muss man ja auch sagen, oder Hinrunde, haben eine große Hinrunde gespielt. Jetzt ist ja Spieltag 17, gehört er noch dazu und die beste, glaube ich, in den vergangenen 8 Jahren. Also ist ja nicht so, dass da, dass sie da irgendwie sportlich abgeschmiert wären, wie das vor ein paar Jahren schon mal der Fall gewesen ist und sie dann erst wieder ranrücken mussten. Aber wenn du mich jetzt fragst und das mit der Glaskugel, ich glaube, die Leverkusener ziehen das tatsächlich durch und ich glaube, sie haben auch gar nicht die allerschlechtesten Chancen, tatsächlich dann auch gleich das Double zu holen. Mhm. Das wird die Bayern ärgern und das wird dann wieder was bewirken, aber das wäre momentan mein educated guess sozusagen und mehr kann es natürlich nicht sein, dass Bayer Leverkusen tatsächlich deutscher Meister wird und auch den DFB-Pokal gewinnt.
Und wenn die Bayern verärgert sind, dann kaufen sie Naby Keita von Werder Bremen. Ha! Das ist dann, das wird dann ganz, ganz übel. Holger, deine Verabschiedungsfrage. Vergangene Woche habe ich zwei Werder Bremen-Sympathisanten zu Gast gehabt, den Klaus Bellstedt vom Spiegel und den Paul Häuser von Sky. Und die waren beide sehr, sehr überzeugt davon, dass Bremen nicht in Abstiegsgefahr geraten wird. Das ist zwar auch nicht ein Europaspiel, aber Abstiegsgefahr auch nicht. Teilst du diese Zuversicht?
Nicht ganz, weil ich der Spielerdecke nicht so recht traue. Hm. Wir haben bisher das Glück gehabt, dass wir relativ wenig Verletzte hatten. Die zentralen Spieler haben fast alle durchgespielt, unter anderem Marvin Ducksch, der sehr wichtig ist, der viel wichtiger ist, als die Bremer Fans manchmal glauben. Ich hoffe, dass es so kommt, dass sie sich so um Platz 12, 14 einpendeln können, so wie sie jetzt spielen. Aber es ist natürlich schon auch wieder so, dass ich finde, dass unser Stürmer Boré, den wir ja geliehen haben aus Frankfurt, der jetzt aber irgendwie nach Südamerika verkauft werden soll. Mhm. Also ich habe das auch selten erlebt, dass ein geliehener Spieler in der Bundesliga von dem abgebenden Verein dann verkauft wird. So, aber da wird ja darüber verhandelt im Moment. Wenn so jemand zum Beispiel fehlt, so ein Boré, der sich reinhängt, haben wir ein Problem. Also ich würde mich etwas sicherer fühlen, wenn der eine oder andere Spieler noch geliehen werden könnte im Winter. Bremen hat das ja manchmal ganz gut gemacht, dass dann Leute wie Kevin Vogt oder so gekommen sind. Dann würde ich sagen, sie haben eine gute Chance, weil ich halte Darmstadt und Bochum und eigentlich auch Heidenheim für schwächer. Die könnte man hinter sich lassen und vielleicht auch Köln und dann hätte man, also ich würde sagen, wenn ich eine Zuversicht habe, dann habe ich sie nicht unbedingt aufgrund der Stärke von Werder Bremen, sondern eher aufgrund der Schwäche der Konkurrenz.
Ganz viel Franz Beckenbauer und ein kleines bisschen Glaskugel. Danke herzlich Holger Gerz, danke Alex Feuerherd. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 643.